dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Erst komm ich und dann komm ich. Pausenlos geht es um mich. Dass mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun.
Guten Morgen alle miteinander. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir wollen heute zusammen nochmal einen sonnigen Tag genießen. Wenn der September uns nochmal mit Sonne verwöhnt, können wir wirklich froh sein. Ich möchte als erstes uns mal den Wochenspruch vorlesen. Und zwar steht der im Matthäusevangelium, Kapitel 25. Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir haben eben gesungen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Und bei dem Lied habe ich immer so ein Bild vor Augen von einem riesengroßen Baum, der mit einem starken Stamm und riesengroßen Ästen sich in den Himmel erhebt. Und ich habe gehört, dass so Bäume eigentlich mit ihren Wurzeln, wenn die ins Erdreich wachsen, viel mehr Platz brauchen als die Krone, die man sieht. Dass die Wurzeln, damit er nicht umgeschmissen wird, sich viel weiter verästeln, um richtig Halt zu finden, um die notwendigen Nährstoffe zu bekommen. Und wenn ich das so mit meinem geistlichen Leben vergleiche, dann wünsche ich mir eigentlich, dass man nicht nur was von außen irgendwie sieht, naja, hier, die gehört da zur Gemeinde, die macht halt ein bisschen mal da und mal da was, sondern dass diese Wurzeln wirklich so viel Raum einnehmen, dadurch, dass ich nah bei Gott bin. Und da merke ich immer, Mensch, ich tue so viel anderes und so viel, dass diese Zeit vor Gott dann immer kleiner wird. Das wünsche ich mir eigentlich für uns alle, dass wir die Wurzeln wachsen lassen können, dass Gott uns da so viel Nähe gibt, dass wir auch diese feste Verwurzelung und den Halt haben im Erdreich. So, jetzt kommen noch die Bekanntmachungen. Und zwar Bibelstunde, Gebetskreis findet wie gewohnt statt. Die Kollekte, wie auch in der letzten Zeit, am Ausgang bitte. Und ab nächste Woche ist wieder regulär Kinderstunde. Und zwar jeweils um 9.30 Uhr fangen wir mit den Gottesdiensten jetzt an. Der erste, der zweite dann um 11 Uhr. Der Grund ist, dass dann ja abends der Teenkreis ist um 18 Uhr und dann einfach, damit die jungen Leute nicht so spät wieder heimkommen, wir dann da wirklich regelmäßig eher den Morgensgottesdienst haben und die jungen Leute abends dran sind. Die Geburtstage in dieser Woche, das war die Ilse Brodalla und die Margot Apel. Und von unserer Seite herzliche Glückwünsche und Gottes Segen und alles, was ja, Gott euch schenkt in diesem Jahr, in diesem neuen Lebensjahr, dass ihr das in seiner Nähe getrost erlebt. Markus hatte in der letzten Zeit Kontakt zum Willi Huth. Der hat gerade mit der Krebsbehandlung, große Schwierigkeiten. Sein Körper ist ganz schwach und es geht ihm gar nicht gut. Und da bitte ich einfach euch um Gebetsunterstützung, weil man sieht es auch eben an, dass da, was er da schwer zu kämpfen hat. Dann soll ich euch von der Elisabeth Priese und von Herrn und Frau Daum liebe Grüße ausrichten. Die hatten auch im Gespräch mit Markus die Grüße aufgetragen. Und die Christel, die hat in der letzten Zeit was ganz Tolles erlebt und wollte uns davon erzählen.
Ja, ich darf heute was euch mit euch teilen, was ich in der letzten Zeit erlebt habe. Und zwar, ja, wir sind zu Hause, also wir sind 5 Kinder. Ich bin Nummer 5 und mein Bruder Heinrich ist Nummer 4. Und wenn man älter wird, der Jürgen ist schon gestorben, denkt man, ups, Familie. Und mein Gedanke, der Heinrich, mein Bruder, lebt in Braunschweig, ihn mal besuchen. Tja. Und ich habe hin und her überlegt, als Christ ist es ja manchmal so, dass man seine Wünsche verwirklicht oder das macht, was einem gerade so in Kram passt. Und ich wollte aber das wirklich von Gott geführt werden in dieser Sache. Und ich habe verschiedenen Geschwistern gesagt, betet für mich, soll ich fahren, soll ich nicht, ja, nein, hin und her. Ja, und Gott hat das gehört und hat mir das wunderbare Wort gegeben aus Sprüche 3, Vers 4 und 5, ne? Oder sowas. Und da steht drauf, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ja, das war für mich so, wie wenn ich es wagen sollte. Und darüber hinaus habe ich noch das Wort gekriegt von Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also hoffen, nicht zweifeln an das Glauben, was man nicht sieht. Das bedeutete für mich grünes Licht. Nach Braunschweig zu fahren, Koffer gepackt, Zelt, mein Zelt, ein grünes Zelt, Luftmatratze, eingeborgten Schlafsack, Isomatte und Klamotten und. Und dann, ich hatte noch die Helga gebeten, mir helfen, das Auto zu packen. Es geht alles nicht so flott. Ja, und dann bin ich hin nach Braunschweig zu meinem Bruder. Der hat einen 1000 Quadratmeter großen Garten. hat mir dann das Zelt aufgebaut und es war einfach wunderbar. Ich hatte vor 2 Jahren schon mal so einen Urlaub erlebt und es war einfach wunderbar, dass ich dort sein durfte. Und ich hatte die Gewissheit aufgrund des Wortes Gottes. Ja, es war so, du hast eben von Bäumen gesprochen. Links von mir stand eine Edeltanne. Die hat der Heinrich als kleines Weihnachtsbäumchen mal gepflanzt. Die war riesengroß und alles, was die Tanne mir sagte, war Anbetung Gottes. Ganz schöner Baum, riesengroß, hoch, richtet sich nach oben, sage ich mal, zu Gott. Ja, und das war einfach für mich ein Bild. Und das Gegenbild dazu war eine Fichte. Naja, knappe 25 Meter hoch, vertrocknet. Ja, verdorrt, da kommt ja dann normalerweise der Borkenkäfer, das war für mich ein Bild für Vergänglichkeit von uns. Ja, und dass es dann einfach auch mal Schluss ist. Ja, und zwischen diesen beiden Bäumen habe ich dann so meditiert. Manchmal kam morgens eine Nachtigall. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Nachtigall gehört. Ja, die war so die erste, die anfing zu singen und da sage ich mal, wie die jubiliert hat, die machen ja immer wieder andere Melodien, andere Töne, manchmal ist so sowas wie ein Jodler oder ein Juchzer drin, war für mich Anbetung pur, wie dieses Vögelchen mit seinem ganzen Sein, ja, ich sag mal, Gott gelobt hat. Ja, ich bin da abgetaucht in den Garten nach der Melodie, ich bin dann mal weg und das war auch so gut. Ja, mit Heinrich, meinem Bruder, habe ich so eine Art Restfamilie erlebt, gemeinsame Kindheit und. Und es war aber was vorbereitet. Heinrich hatte eine Kartoffelpufferparty angesetzt. Kartoffelpuffer sind nicht so teuer. Ja, und er geht ja auch in die Tafel Braunschweig. Die sind im Madammenhof, sind gekoppelt an die Domgemeinde. Und Heinrich ladet die Leute ein, 6 Männer, 3 Frauen, die kamen eines Tages. Ich habe Kartoffelpuffer gebacken, Uwe schleppte immer einen Teller hin und her. Ja, und es war schön. Und für mich war eben die Herausforderung, ich durfte mich zu Jesus Christus bekennen. Ja, und das war schon toll. Ich durfte einfach sagen, ich glaube an Jesus, ich will jetzt nicht hier feig sein und euch das verheimlichen oder mich zurückziehen und andere Sachen erzählen. Ich möchte mich bekennen. Und es war wirklich eine interessante Diskussion. Die Leute von der Tafel sind ja sozial schwach, viele leben von Grundsicherung. Manche sind vom Schicksal arg gebeutelt. Und ja, es gab eine Diskussion. Ich konnte dann unter anderem auch noch, ich wurde auf Paulus angesprochen, Paulus Bekehrungserlebnis erzählen, der erst die Gemeinde verfolgt hat und dann ein Werkzeug Gottes war. Und es war einfach, ja, ich habe nur gestaunt. Es war natürlich jetzt nicht so, dass es alles glatt ging. Ich wurde angegriffen, viele Sätze wurden rumgedreht, manches wurde in Frage gestellt, aber immerhin. Unter anderem war eine Nadja dabei. Nadja hatte eine ganz schwere Kindheit. Und die Schmerzen ihres Lebens hat sie jetzt damit betäubt, dass sie das Essen anfing. Und nun war sie entsprechend korpulent. Aber sie kam dann auch immer wieder in den Garten. Ich konnte ihr von Jesus sagen, ich konnte ihr einen gebrauchten Weltempfänger, ERF, schenken, ich konnte ihr ein Neues Testament geben. Ja, und irgendwo war das einfach schön, sie kam gelegentlich. Und sie schenkte mir auch ein Buch und da war ein besonderes Gedicht drin, das ich uns zum Schluss vorlese. Ja, in dem Zelt, das Zelt grün, oben wie so ein Kreuz und dann 3 Fenster. Man denkt dann, über mir ist Gott. Gott hat alles in der Hand, ich bin sein Kind. Er bewacht, beschützt, behütet. Und ich konnte dann auch diese Geborgenheit erleben in diesem Zelt. Das war ja nur so hauchdünn wie ein Regenschirm, aber das Innenzelt war mückendicht und keine Insekten. Ja, und es war einfach eine Geborgenheit, dass ich in diesem Zelt besser geschlafen habe als auf was sonst für eine Gesundheitsmatratze. Und das war für mich so was Schönes. Und dann das andere, dieses Umgebensein von dem Zelt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, das habe ich einfach so erlebt. Und dann dachte ich so, ja, wir sollen in Christus sein, in Christus bleiben. Ich bin hier geborgen in Christus. Ja, und an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, es geschieht ja nichts automatisch. Die Dinge sind ja so wunderbar und so schön, weil gebetet wird. Und ich möchte allen Geschwistern von ganzem Herzen danken, die für mich in dieser Zeit gebetet haben. Und das habe ich gespürt. Und ich habe dann auch immer wieder gestaunt, dass ich so doch behütet und bewahrt war. Ja, dann habe ich, Heinrich hat dann auch noch, das Schöne für mich war, Heinrich ist kein frommer Mann, das sagt er immer, ich bin kein frommer Mann. Er distanziert sich, wenn dann sowas kommt, und trotzdem seiner kleinen Schwester zuliebe, ist er von der Stadtwohnung, der wohnt in der Stadtwohnung, kam immer mittags mit dem Auto raus in den Garten, war er immer 8:45 sonntags da, und es ging zum Gottesdienst in den Dom. Ja, das war einfach so was Schönes. Ja, und einmal war die Domschola am Singen, Jesu, meine Freude von Bach. Das war auch wieder Anbetung pur. Also ich sag mal, für mich war es eine heilige Atmosphäre. Ja, und der letzte Gottesdienst war eben dann so, die Dompredigerin, eine wirklich wunderbare Frau, die da gepredigt hat, sehr freien, die sprach das an vom Pharisäer und vom Zöllner, wo der Pharisäer sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie und. Und der Sünder schlägt an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und zwischen Heinrich und mir war ja natürlich ein stuhlfrei Abstand, Corona-Zeiten, in dem Dom. Ja, und ich merkte, er war so angefasst, er war so berührt. Ja, irgendwo waren die Tränen. Natürlich wollte er nicht, dass seine kleine Schwester das sieht, ne? Aber kurz und gut, ich habe einfach nur Gott gedankt. Nun habe ich weiter zu beten. Es war einfach eine gesegnete, wunderbare Zeit und ich denke auch eine sinnvolle Zeit. An einem Morgen war Regen, Starkregen. Ich habe auch ein Gewitter erlebt, ein leises mit Blitz und Donner, aber immer wieder Geborgenheit. Ja, und als Regen war, habe ich, mit Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, das habe ich ja immer wieder geübt, versucht umzusetzen, mich zu verlassen. Und dann wusste ich aber nicht, was soll ich machen? Soll ich alles einpacken, wieder abfahren? Dann habe ich ein paar WhatsApps an Glaubensgeschwister geschrieben, habe geschrieben, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es regnet, wie soll es weitergehen? Bitte betet für mich. Ja, und in einer Viertelstunde war der Regen weg. Die Sonne drang durch. Es war trocken. Ich habe dann gesagt, Herr, ich nehme das jetzt als Zeichen von dir, dass ich bleiben darf. Ja, und so waren es insgesamt 5 Wochen und 4 Tage. Dann hatte ich auch wieder eine behütete Heimfahrt. Es gab dann auch noch ein paar Events. Eine Fahrt in Harz, ein Museumsbesuch, eine Besichtigung im Kloster Redaxhausen. Ja, und Verschiedenes. Es war einfach eine ganz gesegnete Zeit nach dem letzten Gottesdienst. Eine Fahrt auf dem Riesenrad, das stand auf dem Domplatz. Und dann sind wir auf die Quadriga oben im Schloss, haben runtergeguckt. Es war einfach nur gesegnet, vielseitig und es war nichts geplant, es war kein Freizeitprogramm. Es war Tag für Tag spontan ein Geschenk Gottes, immer wieder neu. Und die Nadja, von der ich euch erzählt habe, die irgendwie schon einen Platz in meinem Herzen gefunden hat, jemand Neues, die hat mir ein Gedicht gesagt und dann kam sie eines Tages in den Garten und sagte, schenke ich dir. Und dieses Gedicht möchte ich uns vorlesen. Was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ja, und für mich vom Verstand her ist es einfach auch so viele Behinderungen, Osteoporose, Arthrose, instabile Lendenwirbelsäule, nach einer OP eines doppelten Bandscheibenvorfalls, Riss im Meniskus, Ischias, Schmerzen, Migränikerin. Ja, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Gott hat es mir geschenkt. Ich danke euch. Und der Markus ist so lieb und hat hier, ich habe diese Tasche geschenkt gekriegt, bevor ich diesen Spruch gekriegt habe, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und dann fiel mir es ein, Mensch, da war ja schon mal was. Das war's.
Vielen Dank, Christel. Das ist Leben live. Ja. Leben mit Jesus. Nimmst du deine Tasche gleich wieder mit? Ja. Dankeschön.
Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder, groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder, groß, niemand anders ist wie du. Anders ist wie du, denn du bist groß.
Ja, ihr Lieben, nachdem die Miriam ja letzte Woche diese Predigtreihe über Leidenschaft beendet hat, habe ich für heute einfach mal wieder ins Losungsbuch geschaut, was denn so der vorgeschlagene Text ist. Und da sind wir heute in der Apostelgeschichte. Stellt euch eine wachsende Gemeinde vor. Eine schnell wachsende Gemeinde. Eine richtig schnell wachsende Gemeinde. Bei der ersten Predigt kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und dann heißt es im Nachgang des Textes, und täglich wurden hinzugefügt, die zum Glauben kamen. Täglich, nicht mal einer im Vierteljahr oder so, sondern jeden Tag. Und wenn man dann schon ein bisschen weiter liest in der Apostelgeschichte, dann heißt es schon kurze Zeit drauf, die Zahl war angestiegen auf 5000 Männer. Am Anfang waren es noch Menschen, jetzt zählen sie nur noch die Männer. Kinder, Frauen, Witwen und Waisen wurden schon gar nicht mehr mit erwähnt. Also wir reden hier noch von deutlich mehr Menschen. Und die meisten waren in Jerusalem und Umgebung oder blieben da, weil sie zum Pfingstfest dahin gekommen waren und blieben da zusammen beieinander. Und wer zum Glauben kam, heißt, der verkaufte vieles oder am besten gleich alles und hat es in die Gemeinschaft reingegeben und da wurde es verteilt. Es gibt immer mal wieder Ausleger, die sagen, ja, so clever war das gar nicht, das war relativ kurzsichtig, das lässt sich 2000 Jahre später relativ leicht sagen. Wenn du aber in der Erwartung lebst, der Jesus, der ist jetzt mal kurz in den Himmel gegangen, macht eine kleine Stippvisite beim Vater und kommt sofort wieder, dann kannst du so leben. Und das war ja das Denken. Jesus kommt, kann jeden Tag wiederkommen, also hauen wir alles raus und nehmen alle dazu und versorgen die. Das wird dann. Die Bedeutung, was Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt. Damals gedacht bis China, wo die Handelswege waren, oder Indien oder eben runter nach Afrika, Äthiopien und das ganze Römische Reich. Das war noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen. Trotz Pfingsten und Heiligem Geist. Im Gegenteil, die meisten, die von auswärts kamen, die blieben dann noch in Jerusalem, weil da war ja die Gemeinde, da war der Aufbruch, da war der Messias, da war Reich Gottes, also die Verkündigung des Messias. Und die 12, die sitzen täglich im Tempel, heißt es, in der Halle Salomos und lehren über den Glauben an Jesus, verkünden den Glauben an Jesus. Und dann bekommen sie eben von den Leuten, die dazukommen, täglich die Gaben und sagt, verteilt es. Ich habe ja an solchen Rechenspielchen Spaß und habe das mal mir überlegt. Okay, 5000 Haushalte. Und täglich kommen noch ein paar dazu. War jeder Apostel für 420 zuständig. Täglich zum Essen verteilen. Dann, wie gesagt, saßen noch im Tempel, haben gepredigt. Fragst dich, wann die Jungs geschlafen haben. Und wie gesagt, dann kommen täglich neue dazu. Eine Riesenherausforderung. Wir reden immer gern davon in unseren Gemeinden, dass es uns wichtig wäre zu wachsen. Wir wollen andere mit dem Evangelium erreichen, andere gewinnen. Und das ist ja auch unser Auftrag. Das ist extrem wichtig, dass wir das tun und auch mehr tun. Aber ich habe mir dann anhand dieses Textes überlegt, machen wir uns eigentlich Gedanken, was das praktisch heißt? Wie viele Neulinge im Monat verkraftet eine Gemeinde? Was machen wir mit denen? Wie lehren wir die? Also ich rede jetzt von Leuten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Wie unterrichten wir die? Ja, die Herausforderung, die darf man auch heute gar nicht so unterschätzen. Sonst kann das schiefgehen. Und ich habe leider auch schon erfahren, dass solche Dinge dann schiefgehen. Und damals kamen, wie gesagt, täglich neue dazu. Und dass damals jemand übersehen wird und hinten runterfällt, das kann man sich kann ich mir ziemlich leicht vorstellen. Und aus dieser Situation heraus kommen wir zum heutigen Text. Und da heißt es in Apostelgeschichte 6, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Aber wir wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll heiligen Geistes und voll Glaubens, und Philippus und Prochorus und Nikonar und Timon und Parmas und Nikolas, den Proselyten, also einer, der zum Judentum übergetreten war, aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Neben dem vorhin beschriebenen in der Einleitung geht es hier um eine ganz bestimmte Gruppe, um griechische Witwen. Dazu noch kurz zwei Sätze. Zur Zeit Jesu waren ja viele Juden, haben verteilt im Römischen Reich gelebt. Das hatte verschiedene Gründe, kam noch von Nebukadnezar her, aber natürlich auch vom Griechischen Reich und dem Römischen Reich. Und es gab wohl den Wunsch, ein Hebräischer, ein jüdischer Mann, der muss in hebräischer, in jüdischer Erde beerdigt werden. Und so ist man eben, wer es wollte und konnte, als älterer Mensch, ist man wieder nach Jerusalem oder in die Umgebung gezogen, um dort beerdigt zu werden. Ja, und dann ist eben die eine oder andere Witwe hinterlassen worden. Oder der letzte Wunsch des Mannes war es eben, ich möchte beerdigt werden. Und dann hat die gute Frau, wenn der Mann gestorben war, eben ihn genommen und nach Jerusalem transportiert. Das kennen wir auch aus heutiger Zeit zum Teil noch, dass man in heimatlicher Erde bestattet sein will. Und dann sind die Leute eben in Jerusalem geblieben oder in der Umgebung, und von diesen Frauen, um diese Frauen, um die geht es hier. Und die wurden wohl regelmäßig einfach übersehen, weil es ist ja logisch, wenn ich vom Haupt der Familie, von den Männern her denke und die Familien versorge und verteile, dann fallen diese Frauen hinten runter. Wenn die hebräischen Witwen, die waren ja in ihrem sozialen Netz, die waren ja daheim, die hatten ja Angehörige. Und so wurden die eben regelmäßig übersehen. Und so kommt es zu einem Murren, heißt es im Text. Murren ist was in meinen Ohren, das klingt sehr negativ. Und das ist so ein Phänomen, es gefällt mir was nicht, ich finde was nicht gut und es gärt in mir. Und dann rede ich mit anderen drüber. Hey, die Witwe Weyer, die hat jetzt am dritten Tag hintereinander ihr Versorgungspaket nicht bekommen. Und der andere, der bestätigt mich, und es geht weiter und zieht Kreise, und dann entsteht so eine Unzufriedenheit im Untergrund. Das ist nicht richtig greifbar, weil keiner wirklich ausspricht, und vor allem, weil es keiner wirklich ausspricht und vor allem nicht dort, wo es hingehört. In diesem Fall vor die Apostel. Beziehungsweise, und heute wäre es vor die Gemeindeleitung. Viel Streit ließe sich vermeiden, wenn man anstatt zu murren und hintenrum irgendwo Fronten aufzubauen, wir direkt miteinander reden würden. Probleme direkt vor die Leitung oder vor die zuständigen Leute bringen und Klartext reden. Nicht irgendwie so kryptisch sich noch ausdrücken, sondern Dinge klar beim Namen benennen. Dann weiß jeder, wo er dran ist. Und es ist wichtig, Missstände klar und deutlich zu benennen, weil dann kann man darüber reden und darauf reagieren. Auf Hintergrundgemurre und das, was so im Untergrund wabert, kann man ganz schlecht reagieren. Und wenn man reagiert, dann trifft es meistens dann die Falschen, wenn man die falschen Leute anspricht. Das Problem ist, es ist natürlich nicht leicht, vorzugehen und Dinge zu benennen, weil dann mache ich mich zur Zielscheibe. Ich hatte mal, ich weiß nicht mehr, wie alt die Jungs und die Mädchen waren, 16, 17, 18, so die Kategorie. Auf jeden Fall zwei Mitarbeiter, ein Junge, ein Mädchen, und die hatten zwei andere Jugendliche aus dem Jugendkreis, den ersten Freund, die erste Freundin. Und da hatten sie sich bei mir zur Skifreizeit angemeldet und hatten sich so unter sich ausgemacht, der Markus, der ist ja ziemlich locker drauf, der erlaubt uns bestimmt, dass wir mit dem Freund oder der Freundin zusammen ein Zimmer haben können. Und dann hat sich also nach der Jungscharstunde, als wir fertig waren, die eine Mitarbeiterin vorgewagt und ist zu mir gekommen und hat mir das gesagt, wie sie sich das so gedacht hat. Musste dann aber zu ihrem Schrecken feststellen, dass das ein Thema ist, wo der Markus gar nicht locker drauf ist, sondern das eigentlich völlig klar ist, dass sowas nicht geht. Ergebnis vom Lied war, dass Mädel heulend vor mir sitzt. Sie hat den direkten Weg gesucht, hat sich angreifbar gemacht und letztendlich, das war, was eigentlich für eine Gruppe von vier Leuten bestimmt war, alles abbekommen. Ich war da auch nicht sehr diplomatisch. Ja, wir hatten das Glück, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zusammen, es hat unserer Beziehung nicht geschadet und wir haben das ausgehalten, sie hat es ausgehalten, hätte auch anders sein können. Aber wichtig war, warum ich das erzähle, ist, die Fronten waren geklärt. Es war klar, wie das auf dieser Freizeit zu laufen hat. Und etwas klar besprechen ist in jedem Fall besser, als Dinge hinten herumzureden, zu murren, unzufrieden zu sein. Das macht ja auch selber unzufrieden dann. Und es ist immer noch besser, mit dem Ergebnis des Gesprächs nicht ganz zufrieden zu sein. Es gefällt mir vielleicht nicht, was dabei rauskommt, aber es ist klar, wie es ist. Und so ist auch das Problem hier bei den Aposteln. Es dauert eine ganze Weile, bis die das überhaupt mitbekommen. Wäre jemand direkt gekommen, hätte gesagt, hey, guck mal, wir haben hier eine Gruppe von Leuten, die müssen wir ins Auge nehmen, die hat keiner im Blick, dann wäre das Problem vielleicht gar nicht groß geworden und kein Missstand draus geworden und man hätte nicht murren müssen. Die Reaktion der Apostel finde ich toll, die reagieren nicht gekränkt, die haben auch keine Moralgepredigt gehalten, wie ich damals die Mädel, sondern die reagieren sehr souverän. Die kennen halt ihre Pappenheimer, die wissen, wie Menschen ticken. Sondern sie sagen, okay, wir haben hier ein Problem, wir müssen was tun. Und dann geschieht was sehr Wichtiges, das man nicht überlesen darf. Nicht wir machen das, sondern sie holen die anderen ins Boot. Die hätten ja jetzt aktiv werden können und sagen, okay, wir haben ein Problem, wir haben auch eine Idee, wie wir es lösen, also machen wir das. Das tun sie nicht, sondern sie holen die anderen ins Boot. Wahrscheinlich die 7 Oberhäupter oder wie auch immer. Und benennen das Problem öffentlich, sagt, Leute, das ist vor uns gekommen, wir haben hier ein Problem. Wir haben auch eine Idee, wie wir es lösen können. Jetzt geht ihr her und sucht passende Männer. Sie geben dann Kriterien aus und sagen, ja, die sollen fest im Glauben stehen, voll heiligen Geistes und voll Weisheit. Zuverlässig, einen guten Ruf haben. Habe ich noch vergessen. Klar, die sollen ja nicht mauscheln. Ja, das sollen schon ordentliche Leute sein. Das soll ja nachher wirklich auch funktionieren. Und das macht ihr. Heute würde man sagen, das ist Delegieren. Wir haben ein Problem, wir haben eine Idee und wir beauftragen euch mit der Umsetzung. Nicht wir Apostel machen das, sondern ihr. Seit Jahren, also eigentlich seit ich in dem Geschäft drin bin und schon vorher ist immer wieder ein Thema, ja, die Hauptamtliche, egal ob Pfarrer, Prediger, Jugendreferent, Kindermitarbeiter, völlig wurscht, die sind überlastet. Und immer wieder wird ihnen gesagt, dann müsst ihr Dinge abgeben oder sein lassen. Das steht schon in der Bibel, das ist nichts Neues, ja, das haben die Apostel so gemacht. Letztes Jahr habe ich irgendwann mal über den Mose und den Jitro gepredigt. Ja, der Mose hat auch in dem Fehler gemacht, der hat auch gemeint, er muss alles selber machen. Sein Schwiegervater kam und hat gesagt, Mose, das funktioniert so nicht, du machst dich kaputt und die Leute sind unzufrieden, du musst es anders machen. Du musst die Aufgaben verteilen und gibt ihm dann sogar einen Lösungsvorschlag, wie er es machen kann. Es ist einfach so, wenn wenige die Last tragen, kommt nicht so viel dabei heraus, wie wenn die Last gut verteilt ist. Oder eben es kommt irgendwas zu kurz oder fällt hinten runter. Gerade das Beispiel Haupt- und Ehrenamtliche ist da wunderbar. Wie gesagt, ich bin ja 24 Jahre jetzt da hauptberuflich dabei und ihr kennt selber da mit Sicherheit auch vieles, Gemeindekirchenräte und so weiter, alles Mögliche hier dabei. Ein Hauptamtlicher heute, ja, der soll predigen, der soll Erwachsenen-Kinder- und Jugendstunde halten, Besuche machen, Gemeinde verwalten, Homepage gestalten, Flyer, Hausmeister sein, Garten und Gelände pflegen und dann noch mit den Nachbargemeinden und mit allen möglichen Vereinen und so weiter vernetzt sein. Dann wird im Nachbardorf die Stelle gestrichen, bei den Pfarrern kann man das wunderbar immer sehen. Ja, dann übernimmst du noch was dazu. Oder in anderen Arbeitsbereichen, völlig egal. Und wenn man dann aber wenn dann irgendeine Aufgabe in der Gemeinde anfällt und man die Leute fragt, wer übernimmt das, ja, das macht der Hauptamtliche, der Pfarrer, Jugendreferent, wer auch immer, dafür ist er doch da. Und viele Gemeinden müssen sich eigentlich mal zu überlegen, zu was haben wir denn, zu was bezahlen wir diesen Menschen eigentlich? Und die Hauptamtlichen müssen aber auch bewegen, Moment, was ist eigentlich meine Kernaufgabe, was ist eigentlich mein Job? Und umgekehrt, wenn ich ganz normal Familienvater oder Mutter bin, Haus, Kinder habe und Beruf und dann eben in der Gemeinde bin, im Vorstand, in der Kinderstunde mache, Musikteam, Sonderveranstaltungen. Und dann steht noch was Besonderes an, wie bei uns zum Beispiel Frauenfrühstück. Klar mache ich da mit, weil ich bin ja verpflichtet, sonst geht ja keiner hin oder irgendwas anderes. Und wenn ich so ständig aktiv bin und im Hamsterrad laufe, dann werde ich frustriert. Das Spannende ist, ich erzähle euch nichts Neues, ich erzähle nur, weil alle Gemeinden, die ich persönlich kenne, haben dieses Dilemma. Ich kenne keine, die dieses Dilemma nicht hat. Die einen eigentlich etwas mehr, die andere weniger, aber das ist wurscht. Weil auf der einen Seite, delegieren muss gelernt sein. Ich muss in der Lage sein, Leute ins Boot zu holen und ihnen Aufgaben anzuvertrauen. Hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, wenn ich was abgebe. Und das andere ist, dass ich einen Blick dafür brauche, wo bringe ich mich eigentlich sinnvoll in der Gemeinde ein? Wo ist mein Platz, meine Aufgabe? Und wo sind meine Grenzen? Das ist ein unheimlich weites Feld. Wie gesagt, ich kenne keine Gemeinde, die an dieser Front nicht kämpft. Das Spannende hier im Text, die Apostel, die setzen klare Prioritäten. Für sich. Ja, muss man sehen, sie setzen sie für sich, für sie, für diese 12. Und sagen, unsere Hauptaufgabe ist Verkündigung und Gebet. Lesen wir in Vers 4. Wenn wir uns ständig um die Verteilung von Essen und so weiter kümmern und allen möglichen anderen Kram, bleibt die Verkündigung auf der Strecke. Also muss das jemand anderes tun. Weil es ist ja wichtig, das heißt ja nicht, dass das ist unwichtig, das ist nebensächlich, das ist im Grunde genommen genauso wichtig, aber wir können es nicht alles leisten. Und wir beschränken uns auf, also wir nicht beschränken, sondern wir konzentrieren uns auf die Verkündigung und aufs Gebet. Verkündigung waren damals im Wesentlichen die zwei Schienen, die Gemeindelehren, das waren ja alles Leute, großteils, die Jesus nie gehört hatten. Also war es ja unheimlich wichtig zu sagen, ja, was hat denn der Jesus jetzt gesagt? Und das muss man den Leuten ja erklären. Und manchmal muss man es nochmal sagen. Und dann will ich es auch ja nochmal hören, wie es uns auch geht, weil manche Dinge uns ja auch gut tun und manche Dinge verstehen wir nicht gleich. Und Johannes schreibt ja, man könnte Bücher füllen mit dem, was Jesus getan und gepredigt hat. Wir haben ja nur das für uns Wichtige überhaupt überliefert bekommen. So, das ist der eine und das andere wäre das, was wir heute Evangelisation nennen, denen predigen, die Jesus noch gar nicht kennen, die wir dazu holen. Also die täglich dazu kamen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, ja, sondern die haben ja die Botschaft gehört und gesagt, jawohl, das ist das, worauf ich gewartet habe oder das ist das, was ich annehmen möchte. Wobei man einschränkend sagen muss, wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt saßen die einfach im Tempel, haben gelehrt. Und da sind immer wieder neue dazugekommen, haben das gehört und so weiter und sind so dazugekommen. Aber spätestens ab der Verfolgung, also kurze Zeit drauf, hat sich das geteilt. Da musste in Kleingruppen gelehrt werden. Und man hat unterwegs den Leuten, die man getroffen hat, das Evangelium verkündigt. Aber egal wie, das Entscheidende ist, die 12, die stellen klar, wir wollen uns auf zwei Dinge konzentrieren. Und das ist Gebet und das ist die Verkündigung. Und andere wichtige Aufgaben, die geben wir ab. Die Priorität der 7 Diakone war dann eine völlig andere. 7 Männer, wobei ich dann so gedacht habe bei dem Rechenspiel vorher, also die hatten schon ganz schön zu laufen, gell? So wie ich mir das vorstelle. Aber denen ihre Hauptaufgabe ist Essensverteilung. Und zwar mit dem Schwerpunkt, diejenigen in den Blick zu nehmen, die man leicht vergisst, die leicht hinten runterfallen. Damals die griechischen Witwen. Das war denen ihr Problem. Und wenn wir heute in Diakonie reinschauen, funktioniert Diakonie immer noch recht ähnlich. Wir haben völlig andere gesellschaftliche Probleme, ganz andere Randgruppen, aber das ist genau das, was Diakonie, Caritas, also soziale Einrichtungen, heute auch im Blick haben. Menschen am Rande der Gesellschaft, Kranke, Menschen mit Einschränkungen, Behinderung, Kinder in Not, Benachteiligte und so weiter. Was mich traurig stimmt bei der ganzen Geschichte, ist, dass heute Diakonie, diakonisches Handeln, also gelebte Liebe eigentlich und Verkündigung so weit auseinanderliegen, ja, so stark getrennt sind. Ich kann mich erinnern, Ende der 80er Jahre war ich Zivi in der Diakonie, riesendiakonische Einrichtung. Und da war es zu der Zeit in vielen Gruppen und Häusern nicht mehr erwünscht, dass zum Tisch zum Beispiel gebetet wird. War nicht überall so, aber in dem Haus, in dem ich zum Beispiel war, war es ganz deutlich. Und zwar die Begründung war, man würde den Menschen ja was aufdringen und die wollen das ja unter Umständen gar nicht. Und durch die Jahre, das hat schon vorher begonnen, das ist jetzt, war da zu der Zeit schon nichts Neues mehr, aber durch die Jahre ist Verkündigung in diakonischen Einrichtungen stark zurückgedrängt worden, findet teilweise gar nicht mehr statt. Und der Gegentrend ist aber auch ganz spannend, weil in Gemeinden, gerade in frömmeren Gemeinden, Diakonie dann häufig gar nicht vorkommt, weil man sich eben ganz auf Bibel und auf das Wort konzentriert und das diakonische Handeln, das liebende Handeln anderen überlässt. Ich habe vor ein paar Jahren, drauf gestoßen, auf einen Gegentrend in jungen, freien Gemeinden, also in Pfingstgemeinden und so weiter, die ja sehr stark wortkonzentriert waren, dass die plötzlich angefangen haben, die Notwendigkeit diakonischen Handelns zu entdecken. Fand ich ganz spannend, habe ich aber leider nicht weiterverfolgt. Aus der ersten Gemeinde können wir aber lernen, dass diese zwei Dinge zusammengehören. Verkündigung und soziales Engagement sind also diakonisches Handeln, das liebende Handeln Jesu durch uns, die gehören untrennbar zusammen. Wenn wir das eine tun, wird das andere schnell zum Selbstzweck und damit wirkungslos oder unglaubwürdig. Wenn ich nur die Liebe Jesu predige und die Menschen mit ihren Sorgen, Nöten und Bedürfnissen nicht im Blick habe und die Liebe nicht durch Taten sichtbar wird, werde ich Menschen nur schwer oder gar nicht erreichen. Oder was ich noch für viel schlimmer halte, ich erwecke ein Bild, komm zu Jesus und alles wird gut. Und da ist die Enttäuschung einfach vorprogrammiert. Und wenn ich aber auf der anderen Seite Sorgen, Nöte, Bedürfnisse nur im Blick habe, erreiche ich genauso wenig. Weil wie soll der Umsorgte von Jesus erfahren, wenn ich es ihm nicht sage? Die Gemeinde damals tat beides. Aber nicht jeder tat alles gleich. Die Geschichte des Stephanus, wenn man sie dann noch ein bisschen weiter verfolgt, ich denke, die meisten von euch kennen sie. Daraus wird auch klar, dass Übergänge dann gleitend waren. Ja, also wenn ich das eine tue, muss ich das andere nicht gänzlich lassen. Und der Stephanus hat jede Zeit genutzt, neben seiner Arbeit Zeuge zu sein für Christus. Und er hat seinen Job gemacht, ja, der hat seinen Dienst getan, wie die anderen sechs auch, und hat aber diese Zeit immer noch gefunden. Wichtig ist, dass wir beides im Blick haben und beides tun. Sagte mal jemand, ich glaube, es war ein Missionar, wie willst du einem Menschen mit einem leeren Magen das Evangelium bringen? Gib ihm was zu essen, dann hat er die Kraft und die Zeit, dir zuzuhören. Da ist schon was dran. Hier in Apostelgeschichte 6 beginnt ein Weg in der Gemeinde. Wir sind ja ganz am Anfang. Ein Weg der Aufgabenteilung. Und die Gemeinde, die wächst ja weiter. Später, als dann die Gemeinde verstanden hat, dass das Ganze ein längerer Weg wird, ja, dass wir von längeren Zeiträumen auch reden, dass Jesus eben nicht sofort wiederkommt, entwickeln sich noch mehr Aufgaben. Ja, als Gemeinden gegründet wurden, hat man festgestellt, okay, wir brauchen ja Gemeindeleiter, wir brauchen Älteste, wir brauchen Lehrer, weil die Apostel können ja nicht überall sein. Außerdem sind die Jungs ja älter geworden. Ja, war ja klar, irgendwann gibt es die vielleicht, gibt es die nicht mehr. Wir brauchen Lehrer, wir brauchen Evangelisten, Witwenbetreuer, Waisenbetreuer, Diakone, Kleidernäherinnen sind sogar erwähnt im Neuen Testament. Ja, all diese Dinge, es wurden immer mehr Leute in die Verantwortung genommen, in der Gemeinde sich einzubringen, bis Petrus dann irgendwann sogar vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen spricht. Und jeder kann was für die Gemeinschaft tun. Ja, wenn wir die Briefe in den Briefen lesen, hat jeder eine Gabe, hat jeder auch Platz für eine Aufgabe. Aber egal wie wir, in wie viele Aufgabenbereiche wir die Dinge aufteilen, am Schluss bleiben zwei Grundsäulen. Das ist die Verkündigung und diakonisches Handeln. Oder soziales Engagement oder die Liebe, liebevolles Handeln durch Jesus oder wie auch immer ich das ausdrücke. Und das beides innerhalb der Gemeinde, weil wir haben ja auch innerhalb unserer Gemeinden immer wieder soziale Not, aber auch im Auftrag nach außen. Verkündigung sollte nicht sein ohne Diakonie und Diakonie nicht ohne Verkündigung. Nicht jeder kann alles machen, das sagt uns der Text aber auch. Sondern du musst dich auf was konzentrieren. Sonst fällt was anderes hinten runter. Und besonders tragisch ist es, wenn Menschen da dabei auf der Strecke bleiben. Weil um die geht es ja letztendlich. Ja, Jesus ist ja gekommen für die Menschen. Also für dich und für mich. Und für die 7 Milliarden oder wie viel es gerade sind, die noch so drumherum um uns rumlaufen. Aber wenn jeder was macht, dann hat auch jeder den Rücken frei, das, was er macht, bestmöglich zu tun. Was wir dann jeweils machen, das hängt ja auch von dem ab, was wir an Gaben, Fähigkeiten bekommen haben von Gott und wo wir unseren Platz in der Gemeinde sehen. Soweit meine Gedanken zur Apostelgeschichte 6. Amen.
Das Leben gut mit mir meint, dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, wenn der Weg auch nicht einfach ist, sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, dir gehört mein Lob. Jeder Segen, den du schenkst, wird zum Lob für dich. Und selbst wenn ich im Dunkeln stehe, gilt das für mich. Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob.
egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, deinen Namen preise ich, Herr.
Ja, Herr, das lässt sich so einfach singen, dass dir unser Lob gehört, egal ob die Sonne scheint, ob es regnet, stürmt oder wir frieren. Es lässt sich so einfach singen, aber das Leben und das Durchstehen, das erst wird dann wirklich sichtbar. Herr, du kannst das machen. Du kannst das machen, dass wir unser Lob in jeder Lebenslage nicht verlieren. Du kannst das machen, dass wir in allem den Blick auch auf dich immer wieder haben und ohne, dass du uns begegnest, ohne dass wir durch alles durchgetragen werden, wissen wir nicht mehr, dass es ein Lob gibt, das über allem steht.
Komm, du Sohn des Höchsten, komm herab, zerreiß die Finsternis. Komm, komm, du Herr des Himmels, komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über allem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Heilig, dein Haus ist heilig. Unter Staub und Schmerz erhebt du mich. Ewig, der Weg ist ewig. Ich weiß, ich werde leben, weil du bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über allem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Königlich strahlt dein Licht, du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich. Sanftmütig führst du mich hin zu deinem Licht, ich darf bei dir sein. sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Königlich strahlt dein Licht, du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich. Sanftmütig führst du mich hin zu deinem Licht, ich darf bei mir sein. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir.
Ich würde euch bitten, zum Segen aufzustehen. Ihr Vater im Himmel, segne du uns. Segne uns täglich neu mit deiner Liebe und segne du uns immer wieder neu mit dem Blick für die Menschen um uns herum. Mach du uns weise, weise im Umgang mit dir, mit deinem Wort und miteinander. Und geh du mit uns jetzt in die kommenden Tage, die kommende Woche und umhüll du uns mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit deiner Zuversicht und trag du uns durch diese Tage, gerade dann, wenn wir nicht so richtig sehen, wo es lang geht. So segne du uns und führe und leite du uns, Jesus. Amen. Einen schönen Sonntag euch allen.